Heute mit der Sendung Finanzkrise. Haben die Notenbanken versagt? Mit Zinssenkungen versuchen die Zentralbanken, die Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Erst am vergangenen Donnerstag hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 1,25% gesenkt. So niedrig war der Zins noch nie. Auch in den USA und in Japan sind die Leitzinsen drastisch gefallen, in der Hoffnung, dass die Wirtschaft wieder investiert. Die Notenbanken also Retter in der Krise? Eine Krise, die sie selbst mitverschuldet haben. Denn über Jahre hinweg haben sie mit billigen Leitzinsen den Konsum, die Nachfrage nach Immobilien genauso angeheizt wie das Schuldenmachen und die Gier nach Kapitalgewinn. Und nun ist die Blase geplatzt. Helfen sollen jetzt die, die zu dem Schlamassel beigetragen haben. Dani Patum und Christian Schwalb über die Rolle der Notenbanken in Europa und den USA.
So, Ladies and Gentlemen, the Vice President and I.
Es ist früher Nachmittag in Frankfurt, als Jean-Claude Trichet diese Worte spricht. Der Leitzins bleibe unverändert bei 2%, sagt er an diesem 5. Februar. Trichet ist der Präsident der Europäischen Zentralbank, abgekürzt EZB. Spricht er öffentlich, hören Politiker, Manager und Großanleger zu, Bürger eher selten. Denn Trichet spricht immer über 2%-Zahlen. Die erste ist der Leitzins, die zweite die Inflation. Beide gehören zusammen, sind Ursache und Wirkung und entscheidend für den Wohlstand einer Gesellschaft. Vom Leitzins hängt ab, ob sich eine Familie auf Pump ein Haus kauft oder ein Firmeninhaber investiert. Niedrige Zinsen ermuntern dazu, sich Geld zu borgen. Das bringt Arbeitsplätze und Wohlstand, kann aber auch ins Desaster führen, wie die Welt es derzeit erlebt. Im Schatten einer vordergründig gesunden Weltkonjunktur sind in den vergangenen Jahren verheerende Spekulationsblasen angeschwollen, besonders in den USA. Jetzt sind sie geplatzt.
Mitschuldig daran die führenden Zentralbanken, die der USA, Japans und Europas. Sie verlangten über Jahre hinweg nur sehr geringe Zinsen von Unternehmern und Privatleuten, damit diese zugreifen und investieren. Mit dieser Zinspolitik befeuerten sie einen Kaufrausch und eine rücksichtslose Jagd nach Kapitalgewinnen.
Frankfurt, Stadtzentrum. Am Ende einer langen Chaussee ragt der gläserne Turm der Europäischen Zentralbank aus dem Straßengetümmel weit sichtbar heraus. Vor dem Turm steht eine wuchtige blaue Euroskulptur. Unverrückbar erscheint sie, wie ein Symbol der Stärke der erst 10 Jahre alten Währung.
Ich diene einer gemeinsamen Idee und diese Idee hat sich materialisiert in Form des Euro,
sagt Jürgen Stark. Er ist Mitglied des 6-köpfigen EZB-Direktoriums, das den Leitzins mitverantwortet. Stark war zuvor Vizepräsident der Deutschen Bundesbank und Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.
Es geht darum, das Vertrauen in die Währung zu erhalten und dass wir die richtige Politik dafür machen.
Die Idee ist, eine starke Währung zu haben wie einst die D-Mark. Das schrieben die 12 Gründerländer in den Maastricht-Vertrag. Um den Wert einer Währung zu steuern, setzen Notenbanker den Leitzins ein, eine Art Grundpreis für Geld, und zwar für das Geld, das die Zentralbank Kraft ihres gesetzlichen Auftrags ausgibt, also produziert. Geld hatte in seinen Anfangszeiten selbst noch einen Wert, weil es aus Gold oder Silber bestand. Heutige Münzen und Scheine sind relativ wertlos und nur noch zu einem Bruchteil mit Gold hinterlegt. Ihr eigentlicher Wert speist sich aus der Kraft der hinter ihr stehenden Volkswirtschaft. Zweimal im Monat entscheidet der EZB-Rat im abhörsicheren 36. Stock des Euro-Towers über den führenden Zins und damit über die Stärke des Euro. Dem Ex-Bundesbanker Jürgen Stark fällt dabei die Aufgabe zu, seine 5 Direktoriumskollegen und die 16 Präsidenten der Zentralbanken der Euro-Länder ins Bild zu setzen.
Es läuft dann so ab, ich gebe einen Überblick von etwa 40 bis 50 Minuten, in dem ich die wirtschaftliche Analyse und die Perspektiven darstelle, die Aussichten für die Preisentwicklung, die monetäre Entwicklung und die Entwicklung der Kreditvergabe analysiere und präsentiere. Und dann kommentiert dies jedes Mitglied des EZB-Rates. Und es liegt dann am Präsidenten am Ende, einen Konsens in allen Fällen bisher herauszufiltern, wie unsere Einschätzung der Lage ist und welche politischen Entscheidungen wir treffen.
Besonders viel Augenmerk legen die Ratsmitglieder auf den Teil von Jürgen Starks Vortrag, in dem er über die monetäre Entwicklung spricht. das heißt über die Menge an Geld, die in der Eurozone im Umlauf ist.
Rund um die Uhr, 5 Tage pro Woche, laufen die Notenpressen der Bundesdruckerei in Berlin. Auftraggeber, die EZB. Geldscheine und Euromünzen machen aber höchstens 10% des Geldes aus, das in den Wirtschaftskreislauf fließt. Das meiste Geld ist virtuell, steht gedruckt auf Kontoauszügen, in Fondssparplänen und Sparbüchern. Quelle dieses Geldes ist die Zentralbank, die den Banken gegen Zahlung des Leitzinses Eurogut schreibt. Diese Euro verleihen die Banken an ihre Kunden, an Bauherren, Hedgefonds und Kommunen. Durch dieses fortwährende Weiterreichen und Gutschreiben auf Konten vermehre sich das Zentralbankgeld fast wie bei einem Kettenbrief, sagt der stellvertretende EZB-Generaldirektor für Volkswirtschaft Hans-Joachim Klöckers.
Wir haben verschiedene Geldmengenbegriffe. Geldmengenbegriffe unterscheiden sich je nach Liquiditätsgrad. Nehmen Sie das Beispiel, Banknoten sind höchst liquide, sie sind für Zahlungszwecke prädestiniert, aber Ihr Girokonto hat auch einen relativ hohen Liquiditätsgrad, weil Sie damit direkt bezahlen können über Ihre Kreditkarte oder Ihre Euro-Scheckkarte. Und wir sagen, Einlagen bis 2 Jahren zählen wir zu der Geldmenge. M3 ist die Abkürzung für diese Geldmenge. Und wir wissen von unseren Arbeiten, dass M3 einen engen Zusammenhang zur Preisentwicklung in der langen Frist hat.
Und dieser lautet, je mehr Kredite die Banken vergeben, desto mehr Einlagen entstehen auf anderen Konten und die Geldmenge wächst. Dadurch steigen Preise, und zwar immer dann, wenn die Geldmenge schneller wächst als die Wirtschaft. Das war in den vergangenen Jahren durchweg der Fall.
Zwischen 2002 und 2006 lag der Leitzins im Euroraum zwischen 2 und 3%, historisch tief. Die Wirtschaft wuchs nur mäßig. Die Geldmenge legte in dieser Zeit um jährlich bis zu 8% zu, mehr als doppelt so viel wie die Wirtschaft wuchs und die EZB gutheißt. Ein Grund der monetären Expansion war, dass die Banken munter Kredite an Hedgefonds, Großinvestoren und andere Geldhäuser vergaben und diese das billig erhaltene Geld in riskante, ertragreiche Anlagen steckten, in Finanzinnovationen. Das war einfach, weil die europäischen Politiker den Märkten vertrauten und die Regeln gelockert hatten. Ein weiterer Grund für das immense Geldmengenwachstum: der Kapitalhunger der Länder der Eurozone von fast 900 Milliarden Euro zwischen 2002 und 2006. Allein Deutschland nahm in dieser Zeit neue Kredite von fast 290 Milliarden auf. Und obwohl die Geldmenge so schnell zunahm, viel schneller als das Warenangebot, blieben Preissteigerungen aus. Die 9 Milliarden trieben stattdessen die Preise für Immobilien in England und Spanien in die Höhe, Aktienkurse stiegen beachtlich und Firmen wurden zu Rekordpreisen veräußert. Bis die Blase platzte.
Jetzt in der Krise hat die EZB den Leitzins auf 1,25% abgesenkt. Weniger geht fast nicht. Sie hat den Banken seit August 2007 hunderte Milliarden Euro zusätzlich gegeben und ihnen zweifelhafte Wertpapiere abgenommen. Das hat sie bisher noch nie getan. Die EZB will, dass sich die Banken stabilisieren und der Wirtschaft und den Bürgern wieder Geld leihen. Die Banken aber misstrauen einander und behalten das Zentralbankgeld lieber für sich. Dasselbe Misstrauen herrscht in den USA, der größten Wirtschaftsnation. Spricht dort Zentralbankchef Ben Bernanke, zittert die Welt. Sein Vorgänger avancierte sogar zum Orakel und mächtigsten Stichwortgeber der Börsen, Alan Greenspan.
New York, Wall Street. Hier logiert die Leitbörse der USA. Hier liegt eines der Epizentren der grassierenden Krise. Annalyn Dinkelman hält an diesem Nachmittag ihre Reisegruppe auf der Liberty Street an und zeigt auf das Gebäude auf der anderen Straßenseite. Dort steht die New Yorker Fed. Sie ist eine von 12 Notenbanken, die das System Federal Reserve formen, die Zentralbank der USA. Seit die Südafrikanerin Annalyn Dinkelman vor einigen Jahren das einflussreiche US-Geldhaus JP Morgan Chase verlassen hat, leitet sie Wall Street Walks.
There is just a few banks that wanted to make too much money too quickly, and they're in trouble. Wir reden ja längst offen über eine Nationalisierung von Banken und das alles nur, weil einige dieser Konzerne immer mehr und immer schneller Geld machen wollten. Hier sehen Sie die Fed von New York. Sie hat die Krise auch nicht aufhalten können, im Gegenteil. Die Lage ist ja im letzten Jahr noch einmal eskaliert.
Bis vor einigen Monaten hätte Mrs. Dinkelman an dieser Stelle ihren Standardvortrag über das System der Federal Reserve gehalten und von Alan Greenspan geschwärmt. Seit dem 15. September 2008 aber ist alles anders. An jenem Montagmorgen ließen Regierung und US-Zentralbank die Investmentbank Lehman Brothers pleite gehen. Weltweit brachen die Aktienmärkte ein. Allein an der New Yorker Börse lösten sich Billionen in Luft auf. Werte, die im längsten Wirtschaftsboom der amerikanischen Geschichte entstanden waren und Alan Greenspan die Berühmtheit eines Rockstars einbrachten. Gretchen Morgensen berichtet für die New York Times über die Federal Reserve.
In Amerika ist der Handel an der Börse Nationalsport. Schließlich besitzen hier 4 von 5 Familien Wertpapiere oder Aktien. Kein Wunder also, dass Millionen von Kleinanlegern auf die Wasserstandsanzeigen der Fed warten. Den Großanlegern geht es nicht anders. Für sie alle war Alan Greenspan eine Art Gott, der über das Wohl der Aktienmärkte wachte und immer zur rechten Zeit eine Zinssenkung aus dem Ärmel schütteln konnte.
Das tat er, als die New Economy zusammenbrach und die Nation nach dem 11. September 2001 unter Schock stand. 3 Jahre lang hielt Greenspan den Leitzins unter 2%. In dieser Zeit nahm die Menge an Dollar um bis zu 8% im Jahr zu und die Staatsverschuldung um bis zu 500 Milliarden. Irakkrieg und Terrorbekämpfung erforderten ihren Tribut.
Unter Ben Bernanke spielt die Federal Reserve eine aktivere Rolle als jemals zuvor in ihrer bald 100-jährigen Geschichte. Bernanke, der Professor aus Princeton, dessen Spezialgebiet passenderweise die große Depression der 30er Jahre ist, pendelt seit Monaten als Troubleshooter zwischen den Krisenherden New York und Washington, dem Sitz der US-Zentralbank, hin und her. 1913 hatte der amerikanische Kongress die Zentralbank nach europäischem Modell geschaffen. Zu diesem Zweck schlossen sich einige einflussreiche Privatbanken zusammen. Die Regierung übertrug ihnen das Geldmonopol und sie durften fortan per Gesetz Geld drucken und dieses gegen Zinsen an Regierung und Banken verleihen. Dazu kamen Aufsichts- und Regulierungspflichten im Bankenwesen. Der Federal Reserve Act sei ein Zwei-Säulen-System, sagt Vincent Reinhardt, ehemaliger FED-Abteilungsleiter.
Eine Säule sind die regionalen Notenbanken, von denen es insgesamt 12 gibt, in den wichtigsten Wirtschaftsräumen. Die zweite Säule ist der Verwaltungsrat, den 7 sogenannte Gouverneure bilden. Diese Herren werden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt und müssen in Anhörungsverfahren vom Senat bestätigt werden. Die Präsidenten der regionalen Notenbanken dagegen sind Privatleute und nicht Angestellte der Bundesregierung. Sie alle haben laut Gesetz den Auftrag, durch geldpolitische Maßnahmen bestmögliche Beschäftigung und stabile Preise zu erreichen.
Im markanten Gegensatz zur EZB verfolgt die US-Zentralbank also mehrere Ziele. Sie sorgt für Wachstum und niedrige Arbeitslosenzahlen und nicht vorrangig für stabile Preise. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Spannungen im wichtigsten FED-Gremium geführt, dem Offenmarktausschuss. Dort treffen sich alle 6 Wochen einige der Gouverneure, die der Politik nahestehen. Dazu die Präsidenten der Regionalbanken, die sich stabilen Preisen verpflichtet fühlen. Und natürlich der FED-Präsident. Hinter verschlossenen Türen legen sie den Leitzins fest und steuern die Geld- und Währungspolitik des Landes, so wie die EZB auch.
Check, check, check.
In unruhigen Zeiten wie diesen kann sich der Offenmarktausschuss und damit die FED vor Ratschlägen nicht retten. Nicht nur die Politik meldet sich zu Wort, auch die Experten an der Wall Street. Seit Monaten jagt eine Pressekonferenz die nächste.
And with that, David, if you wanted to start.
Okay. If we could separate
An diesem Morgen nimmt David Ressler, Chefvolkswirt der Nomura-Gruppe, auf dem Podium Platz. In der Bewertung der US-Zentralbank ist sich Volkswirt Ressler mit vielen Kollegen zumindest in einem Punkt einig. Bernanke und seine Leute lassen im Kampf gegen die Krise nichts unversucht. Seit sie den Leitzinssatz faktisch auf 0% gedrückt haben, so niedrig wie nie zuvor, greifen die Zentralbanker auf unkonventionelle Maßnahmen zurück.
They're using their balance sheet in ways that are more creative than I could have ever imagined.
Die Fed zeigt bei ihrer Geldpolitik eine Entschlossenheit und Kreativität, die ihr nur wenige Leute zugetraut hätten, ich eingeschlossen. Allein im Herbst letzten Jahres hat die Fed ihre Bilanzsumme verdoppelt. In einem Zeitraum von 6 Wochen wuchs die Bilanzsumme schneller als in den gesamten 95 Jahren ihrer Geschichte. Ich halte das für ermutigend und glaube auch, dass die Fed das geeignete Instrumentarium hat und entschlossen genug ist, es anzuwenden.
So haben Bernanke und Co. in den zurückliegenden Monaten den Banken massenweise problematische Wertpapiere abgenommen und Firmen wie den Versicherer AIG abgesichert. Seit März kauft die Fed sogar US-Staatsanleihen im Wert von bis zu 300 Milliarden Dollar.
Ben Bernanke macht also weiter mit der Geldschwemme. Er hat alle Schleusen geöffnet und angekündigt, den Leitzins auf unabsehbare Zeit nahe Null zu belassen. So wie die japanische Zentralbank seit 10 Jahren. Die Nachrichtenagentur Bloomberg schätzt, dass die US-Zentralbank alles in allem mit bis zu 5.500 Milliarden Dollar für das Finanzsystem gerade steht. Der Chefvolkswirt der Nomura-Gruppe, David Ressler:
A rapid expansion of the balance sheet and preservation of a high level of the balance sheet for the Federal Reserve is going to create an inflationary problem.
Wenn die Fed derart aggressiv Geld in die Märkte pumpt, muss man sich die Frage nach mittelfristigen Inflationsgefahren stellen. Allerdings wird die dramatische Ausweitung der Geldmenge nur dann unausweichlich zu Inflation führen, wenn sie nicht zurückgenommen wird, sobald sich die Rahmenbedingungen wieder normalisieren.
Verbesserungen spürt das amerikanische Volk bislang jedoch nicht. Im Gegenteil. Und der Ruf Alan Greenspans als bester Notenbanker bröckelt. An seinem Denkmal kratzen andere seiner Zunft, wie Klaus Vogt, Leiter der Forschungsabteilung bei der Effektenbank in Berlin.
Ich habe auch immer wieder die Prognose aufgestellt, dass er letzten Endes als einer der schlechtesten Notenbanker aller Zeiten in die Finanzmarktgeschichte eingehen wird, nämlich in dem Moment, in dem einfach klar wird, welche verheerenden längerfristigen Wirkungen seine aus meiner Sicht komplett falschen geldpolitischen Entscheidungen haben werden. Und die Krise, die wir jetzt sehen, ist ja gewissermaßen der erste Teil, die Rechnung, die uns präsentiert wird, das Ergebnis der von ihm zu verantwortenden falschen Geldpolitik.
Klaus Vogt hat ein Buch über Greenspan zu der Zeit veröffentlicht, als Greenspan auf dem Gipfel seines Ruhmes stand und der US-Leitzins bei 1% notierte. Das war im Januar 2004.
Er hat beginnend im Jahr seines Amtsantritts 1987 auf jede echte oder auch nur eingebildete Krise mit dem mehr oder weniger mit den Jahren immer hemmungsloser werdenden Einsatz der Gelddruckmaschine reagiert. Das heißt, wann immer irgendwo irgendein Problem zu erkennen war, wurden die Zinsen gesenkt, wurde dafür gesorgt, dass die Geldmengen drastisch steigen, wurde also mit anderen Worten inflationiert.
Dieses Inflationieren des Dollar aber fiel nicht weiter auf. Denn nicht zwangsläufig führe eine drastisch ausgeweitete Geldmenge im Supermarkt und Restaurant zu höheren Preisen, sagt Analyst Klaus Vogt. Die Globalisierung, die neuen Kommunikationstechnologien und der Aufstieg Chinas haben die Inflation gedämpft.
Es gab bestimmte Sonderfaktoren, die dafür sorgten, dass diese falsche Politik über viele Jahre den Anschein erweckte, eine gute Politik zu sein. Denn die Wirkungen, die inflationären Wirkungen, die Preiserhöhungen, die wir daraufhin gesehen haben, die fanden überwiegend dort statt, wo sie zunächst als sehr erfreulich und positiv wahrgenommen werden, nämlich an den Aktienmärkten und später an den Immobilienmärkten.
Den seit 2002 steigenden Preisen auf dem US-Immobilienmarkt maß die Fed Erstbedeutung bei, als es zu spät war, Anfang 2005. Dann hob sie den Leitzins an. Warum Greenspan die Gefahr nicht früher erkannte? Eine Antwort liefert er 1999 selbst. Auf einem Notenbank-Symposium sagt er, Spekulationsblasen seien im Allgemeinen nur im Nachhinein als solche wahrzunehmen. Stand also Greenspans Überzeugung der Erkenntnis im Wege? Ja, sagt Henrik Enderlein, Professor an der Hertie School of Governance in Berlin.
Sehen Sie, das ist keine Wissenschaft. Die Zentralbank versucht zu verstehen, ob die Wirtschaft tatsächlich produktiver geworden ist. Wir haben viel über die Informationstechnologien gesprochen, über Computer. Und viele dachten, das, was an hohem Wachstum in den USA entstanden ist, ist auch tatsächlich nicht nur eine Blasenbildung, sondern ist fundamental verankert. Greenspan hat das geglaubt, er hat die Zinsen niedrig gelassen. In Europa hat die Europäische Zentralbank gesagt, nein, wir trauen dem Burgfrieden nicht, wir müssen die Zinsen nach oben setzen, weil es sein kann, dass dahinter eine Blasenentwicklung steht und die Europäische Zentralbank hat in diesem Fall Recht behalten. Die Geldpolitik kann man sehr stark an Regeln orientieren, an wissenschaftlich vorgegebenen Regeln. Und in Europa war gerade in den 90er Jahren der Trend dahin zu sagen, wir machen das regelbasiert. Alan Greenspan hat sich davon bewusst entfernt und hat gesagt, man braucht Bauchgefühl, um eine Wirtschaft zu steuern.
Ein wichtiges Kriterium für den EZB-Rat, um den Leitzins festzulegen, ist die Geldmenge. Die Fed-Banker interessiert diese nicht. Seit 2006 veröffentlicht die Federal Reserve die für eine Inflationsprognose entscheidende Geldmenge nicht mehr. Aus Desinteresse? Aus Kalkül? Für die US-Zentralbanker zählt die allgemeine Inflation, das Wirtschaftswachstum und die Arbeitslosenrate. Die Preisentwicklung auf wichtigen Vermögensmärkten berücksichtigen sie nicht. Die Europäer auch nicht. Den Zentralbanken entgeht damit ein Teil der Inflation, die sie selbst in Gang setzen. Auf diesen Mangel wies der einstige Chefvolkswirt der EZB, Ottmar Issing, 2004 im Wall Street Journal hin. Immerhin beobachtet die EZB im Auftrag der Regierungen ausgewählte Vermögenswerte. Und dieses Wissen hat disziplinierende Wirkung, genau wie die Kontrolle der Geldmenge, schrieb Ottmar Issing in dem Artikel. Diese Selbstkontrolle fehlt der Fed.
Aber nicht nur den Vorwurf, eine völlig falsche Geldpolitik betrieben zu haben, muss sich Greenspan gefallen lassen. Auch bei der Aufsicht der Banken habe er versagt, kritisiert der renommierte New Yorker Ökonomieprofessor Joseph Stiglitz. Greenspan habe zu sehr an die Selbstreinigungskräfte der Märkte geglaubt und zu wenig auf Kontrolle gesetzt. Greenspan gab lieber Finanzinnovationen freie Fahrt, die der erfolgreiche Investor Warren Buffett als Brandbeschleuniger bezeichnete. Da hilft es auch nicht, dass Greenspan im Oktober vor dem Kongress in Washington völlig überraschend bekannte, er habe einen fundamentalen Irrtum begangen, indem er die Selbstheilungskräfte so hoch eingeschätzt habe. Dies sei eine schockierende Erfahrung gewesen, sagte Greenspan zerknirscht im Gespräch.
You found a flaw in the model that I perceived is the critical functioning structure that defines how the world works.
In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right.
Precisely. That's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years with very considerable evidence that it was working exceptionally well.
Fehler hat Greenspan aber nicht eingestanden. Was einen Weggefährten von ihm, den bekannten US-Politiker Robert Reich, Arbeitsminister in der Regierung Clinton, in einem Interview zu der Frage veranlasste, die er seinem alten Kumpel schon immer einmal habe stellen wollen.
Why did the Fed reduce interest rates so dramatically?
Warum hat die Fed 2002 den Leitzins so dramatisch gesenkt, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, die geldverleihende Industrie besser zu regulieren? Denn die musste sich doch geradezu eingeladen fühlen, mit dem billigen Geld auch jede Menge Schindluder zu treiben. Die Fed hat die Rahmenbedingungen für billiges Geld und damit letztlich für die Subprime- bzw. Immobilienkrise in den USA geschaffen. Warum hat sie dem keinen Riegel vorgeschoben und den Hypothekengebern besser auf die Finger geschaut?
Vielleicht war das von politischer Seite ja gewünscht. Zur Jahrtausendwende hatte die Bush-Regierung beispielsweise ein Programm aufgelegt, das den Erwerb von Eigenheimen für jedermann förderte. Der Leitzins stand zu dieser Zeit bei 1%. Für Klaus Vogt von der Effektenbank Berlin kein Zufall.
Formal mögen sie, zumindest die EZB, tatsächlich unabhängig sein, mit gewissen Abstufungen auch die amerikanische Notenbank, aber de facto sind sie das natürlich nicht. Wie wird man denn Notenbankgouverneur? Wie wird man denn Präsident? Das sind hochpolitische Ämter, die da vergeben werden. Dann muss man sich bei den Politikern vorher schon bewiesen haben. Man muss ihnen schon gezeigt haben, dass man sozusagen ihr Mann ist. Und am Beispiel Ben Bernankes hat man das sehr einfach und gut beobachten können. Er war zunächst normaler Gouverneur bei der Federal Reserve Bank und wurde dann zum Chef des Wirtschaftsberatergremiums des amerikanischen Präsidenten. Und meiner Meinung nach, das war der Auswahlprozess. Er hat sich wohl bewiesen und die Politik, die er seither gemacht hat, die spricht ja, glaube ich, auch Bände.
Den Vorwurf, politisch beeinflusst zu werden, weist der Deutsche im EZB-Direktorium Jürgen Stark strikt zurück. Er sei seiner Expertise und seinem Gewissen verpflichtet. Dass er 28 Jahre lang im Dienst der Bundesrepublik stand, im Wirtschafts-, später Finanzministerium und dann als Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, sei nicht relevant. Wer im EZB-Direktorium Platz nimmt, entscheiden die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder. Auf die Frage, ob die Kollegen der FED ebenso unabhängig seien wie er, antwortet Stark:
Nein. Die Währungsbehörde der Vereinigten Staaten ist gemäß der amerikanischen Verfassung der amerikanische Kongress. Und der amerikanische Kongress hat im Jahr 1913 mit der Gründung der FED diese Aufgabe als Währungsbehörde auf die FED übertragen. Und die FED ist deshalb rechenschaftspflichtig gegenüber dem amerikanischen Kongress. Es gibt zwar keine direkte Einflussnahme auf die FED, aber der Grad der Unabhängigkeit ist so formuliert, unabhängig innerhalb der Regierung. Und das ist ein anderer Status, als die EZB ihn hat. Die EZB ist die Währungsbehörde des Eurogebietes nach dem EG-Vertrag. Wir haben also keine übergeordnete Behörde, gegenüber der wir im engsten Sinne rechenschaftspflichtig sind.
Fed-Präsident Ben Bernanke wird nachgesagt, er pflege einen engen Dialog mit dem Finanz- und Wirtschaftsministerium. Bernanke jedenfalls steht in der Tradition Greenspans. Er flutet die Märkte mit Dollar, aggressiver als je ein Fed-Präsident vor ihm. Er hilft damit US-Präsident Barack Obama bei seiner Rettungsstrategie. So viele Billionen Dollar waren nie zuvor neu in Umlauf gekommen und noch nie gab es so viel Misstrauen unter Bankern. Die Japaner kennen das. Sie erlebten ihre Finanz- und Bankenkrise in den 90er Jahren mit Geldschwemme, hohen Staatsschulden und einer 10-jährigen Nullzinspolitik ohne nennenswerten Erfolg. Tim Goitke ist Japan-Experte an der Hochschule Bremen und er ist erstaunt, dass bis auf das Fluten der Banken mit Geld kaum Lehren aus der Japan-Krise gezogen worden seien.
Man darf die Psychologie nicht vergessen, dass der Homo economicus auch möglicherweise sich ein bisschen irrational verhält oder zu zögerlich, da auch wirklich ein Vertrauen wieder aufzubauen. Der Wirtschaftssubjekte in das Verhalten der Märkte, in das Verhalten der Banken, das können wir sicherlich von Japan lernen, dass das da in dem Maße nicht gelungen ist und dass das aber eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
Durch den Konsumstreik der Bürger wuchs die japanische Wirtschaft ein ganzes Jahrzehnt nicht. Zurzeit herrsche in der Welt eine einmalige Situation, sagt EZB-Ratsmitglied Jürgen Stark. Die gigantischen Schuldenberge, die dramatische Geldflut, Gratiszinsen und enorme Handelsungleichgewichte bereiten ihm große Sorgen.
Ich möchte schon sagen, wir hatten ein globales Umfeld, in dem wir für zu lange Zeit zu niedrige Zinsen hatten. Und man muss nun in dieser Phase aufpassen, dass das, was gut gemeint war, nämlich die Krise zu bewältigen mit hohen Haushaltsdefiziten, dass dies tatsächlich zur Lösung beiträgt und dass das nicht zum neuen Problem wird.
Wie einer ausgeprägten Inflation in vielleicht 2 Jahren. Die Bundesregierung jedenfalls rechnet fest mit einer Geldentwertung. Den Regierungen in den USA und Europa käme eine hohe Inflation nicht ungelegen, denn sie lässt gigantische Schulden schrumpfen, enteignet aber die Bürger. Für die EZB wäre eine Inflationsrate, die höher als 2% liegt, rufschädigend. Sie müsste den Leitzins erhöhen. Das aber würde den europäischen Staatshaushalten den Garaus machen. Der Präsident der EZB, Jean-Claude Trichet, hofft wohl angesichts des zu erwartenden politischen Drucks, dass die Regierungen im Sinne stabiler Währungen handeln, sie ihre Schulden rigoros abbauen und die Notenbanken ihre Arbeit erledigen lassen. So könnte man Trichets Worte vom 5. Februar verstehen, als er wörtlich sagte: Wir wissen, dass wir einen Preis zu zahlen haben für das, was geschehen ist. Und wir müssen akzeptieren, dass wir Verantwortung tragen.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Finanzkrise. Haben die Notenbanken versagt? Eine Sendung von Dani Partum und Christian Schwalb. Redaktion Wolfgang Heinemann. Sie finden diese Sendung ab morgen auch in unserem Podcast-Angebot unter ndrinfo.de.